SWR 2 aktuell.
Die Haushaltswoche im Bundestag ist zu Ende. Wir bilanzieren und sprechen im SWR-Tagesgespräch mit der linken Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. Bundesinnenministerin Faeser will die Bedingungen für Einbürgerungen erleichtern und die Flughafenstörung der Protestgruppe Letzte Generation in Berlin sorgt für kontroverse Reaktionen. Das sind einige der Themen bis 6:30. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Diese Woche Generaldebatte im Bundestag. Bundeskanzler Scholz verteidigt den Krisenkurs. Merz spricht von miserablem Management. Die ganze Woche stand im Zeichen des Bundeshaushalts und der wiederum im Zeichen der Krise. Russlands Krieg gegen die Ukraine, Energiekrise, Inflation, all das verschlingt viel, viel Geld. Heute nun hat der Bundestag grünes Licht für den Haushalt für das kommende Jahr gegeben. Torben Ostermann fasst zusammen.
Rekordentlastungen und Rekordinvestitionen. Mit diesen Überschriften verteidigte Finanzminister Christian Lindner den Bundeshaushalt im Parlament. Dieser beläuft sich auf Ausgaben in Höhe von 476 Milliarden Euro. Die größten Ausgaben hat wie üblich das Arbeits- und Sozialressort zu verzeichnen. Für das kommende Jahr plant Lindner mit mehr als 45 Milliarden Euro an neuen Krediten. Das ist laut Ampelkoalition noch im Rahmen der Schuldenbremse, weil das Grundgesetz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr Spielraum lässt. Die Opposition wirft dem Finanzminister vor, die Schuldenbremse nur durch Tricks einhalten zu können. Damit spielt sie an auf die Sondervermögen, die die Ampel geschaffen hat. Zusätzliches Geld, etwa für die Bundeswehr oder die Strom- und Gaspreisbremse. Insgesamt rund 300 Milliarden Euro, die nicht im Haushalt auftauchen.
Der Bundeskanzler hat in der Generaldebatte einmal mehr versprochen, die Regierung lasse niemanden alleine. Aber die Opposition sieht das naturgemäß anders. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit der Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali. Frau Mohamed Ali, am Ende dieser Woche fühlen Sie sich alleine gelassen von der Regierung?
Also wir fühlen uns dahingehend alleine gelassen von der Regierung, als sie eben ihre Versprechen gegenüber den Menschen in unserem Land nicht eingehalten hat. Der Kanzler sagt ja immer wieder, er sagt es dann auf Englisch, you'll never walk alone. Die Wahrheit ist aber, dass Millionen Menschen im Stich gelassen werden. Und das kann unserer Ansicht nach so nicht bleiben.
Sie fordern einen Stopp mit dieser Umverteilung, die jetzt stattgefunden hat, nach Ihrer Ansicht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie damit nicht durchdringen, nicht nur im Parlament, sondern auch gesellschaftlich?
Naja, wenn man gesellschaftlich schaut, was die Menschen möchten und was viele Leute, die jetzt leiden unter der aktuellen Situation und der Teuerung wollen, dann deckt sich das schon sehr mit unseren Vorstellungen. Es ist ja eine Tatsache, dass immer mehr Menschen erheblich leiden unter den gestiegenen Energiekosten, erheblich auch leiden unter gestiegenen Lebensmittelpreisen. Das sind große Probleme. Wir sehen auch große Probleme, ich sag mal, in den Betrieben, in den kleinen Betrieben, mittleren Betrieben, dass die immer mehr ächzen unter der Last dieser extrem gestiegenen Kosten. Und da sagen wir, muss dringend etwas geschehen. Es muss dringend dazu kommen, dass die Bevölkerung unmittelbar entlastet wird mit Paketen, die auch wirklich ankommen. Ich meine, die Dinge, die die Bundesregierung versprochen hat, vieles davon hat die Bevölkerung noch gar nicht erreicht. Ich sage nur mal zum Beispiel die 300 Euro für die Rentnerinnen und Rentner, die viel zu wenig sind. Die sollen dann irgendwann im Januar kommen. Die 200 Euro für die Studierenden, auch das ist viel zu wenig, sollen auch irgendwann im nächsten Jahr kommen. Auch solche Entlastungen, die versprochen worden sind, wie eine schneller Strompreisdeckel, das wird auch ins nächste Jahr verschoben. Gaspreisbremse auch erst im nächsten Jahr in einer Höhe, die für viele immer noch viel zu teuer sein wird. Das geht einfach nicht.
Das geht einfach nicht, sagen Sie. Die anderen Oppositionsparteien im Bundestag haben einige der Maßnahmen dann doch mitgetragen, zum Beispiel beim Bürgergeld. Das reicht Ihnen aber bei weitem nicht, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das Bürgergeld ist unserer Ansicht nach wirklich ein Täuschungsmanöver. Es wurde versprochen, dass es eine Abkehr gibt vom Hartz-IV-System, das wir als Linke vollkommen falsch finden, weil es eben leider Armut per Gesetz ist, weil Menschen drangsaliert werden, die in Notsituationen sind. Das Bürgergeld bringt jetzt eine Erhöhung der Regelsätze. Dass eine Erhöhung überhaupt kommt, finden wir richtig. Wir haben deswegen auch das Bürgergeldgesetz nicht abgelehnt. Was wir abgelehnt haben, sind jetzt die Verschlechterungen, die gekommen sind, nachdem sich Bund und Länder beraten haben, die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses. Denn die bringen nochmal Verschlechterungen zu einem Gesetz, das ohnehin nicht ausgereicht hat. Das Schonvermögen ist weiter reduziert worden. Die Zeit, in der es nicht angerechnet wird, ist weiter reduziert worden. Und es bleibt eben dabei, und das finden wir wirklich ein Kernpunkt, dass es Sanktionen gibt. Wir sagen aber, es braucht ein sicheres Existenzminimum für alle. Und das muss eben auch so gestaltet sein, dass man davon in Würde leben kann.
3 Entlastungspakete, dazu der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Gibt es denn einen oder mehrere Aspekte, die Sie unterschreiben, wo Sie inhaltlich mitgehen?
Es ist an vielen Stellen so, dass wir natürlich es gut finden, wenn es Unterstützung für die Bevölkerung gibt. Ich sag mal, auch die Direktzahlungen sind ja etwas, wozu dem wir nicht Nein sagen. Das finden wir ja gut, aber wir sagen, es reicht halt einfach nicht aus. Wir erleben, dass die Bundesregierung auf einem Schlingerkurs ist, dass sie sich nicht durchringen können, jetzt endlich mal mutig Maßnahmen zu verabschieden, die die Bevölkerung entlasten und vor allen Dingen auch endlich einmal mutig das zu tun, was versprochen worden ist, nämlich dass die sogenannten Zufallsgewinne, das heißt die Energiekonzerne, die in dieser Krise jetzt noch Milliarden und Abermilliarden Übergewinne gemacht haben, dass die vernünftig besteuert werden, damit mehr da ist für die Allgemeinheit. Hier zögert die Bundesregierung nach wie vor und das macht uns einfach nicht zufrieden. Es muss doch in dieser jetzigen Situation unbedingt eine Umverteilung geben von oben nach unten. Das heißt, diejenigen, die an der Krise jetzt hier noch reicher geworden sind, die Milliarden und Abermilliarden Übergewinne gemacht haben, die müssen doch jetzt endlich mal zumindest ein Stück weit zur Kasse gebeten werden, damit mehr da ist für alle.
Glauben Sie, dass das Abschöpfen der Übergewinne reicht, um die Umverteilung durchzuziehen?
Das ist auf jeden Fall, wäre es ein erster wichtiger Schritt, der geschehen muss. Und natürlich wäre es notwendig, endlich eine gerechte Vermögensteuer einzuführen. Wir haben ja immer noch die Situation, dass vor allem, ich sag mal, die Menschen mit mittleren Einkommen die Hauptsteuerlast tragen im Verhältnis. Das ist aber ungerecht. Wir brauchen eine Steuerreform, die dazu führt, dass diejenigen mit extrem hohen Vermögen, Multimillionäre, Milliardäre und diejenigen mit extrem hohen Einkommen, dass die stärker belastet werden und all diejenigen, die jetzt zum Beispiel bereits im Spitzensteuersatz sind, wo gerade am Anfang des Spitzensteuersatzes, die sind viel zu stark belastet, denn das ist noch kein echter Reichtum. Echter Reichtum fängt wesentlich, da braucht man wesentlich mehr Geld, um den zu bekommen. Das heißt, wir brauchen hier Steuergerechtigkeit, um diejenigen mit kleinen Einkommen, mittleren Einkommen unbedingt deutlich zu entlasten und diejenigen, die extrem viel haben, müssen etwas stärker belastet werden. Das wäre nur gerecht.
Sagt die Vorsitzende der Fraktion der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war also eine heiße Woche im Bundestag mit dem Ringen um den Haushalt und der Generaldebatte oder auch Generalabrechnung der Opposition. Es gab viel Kritik, so wie eben im Gespräch mit Amira Mohamed Ali zu hören. Es gab auch Lob an den Stützungsmaßnahmen. Intensiv wurde über das Bürgergeld gestritten und darüber aber insgesamt einiges auf den Weg gebracht. Aber so richtig rund ist das nicht gelaufen, findet Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger in seinem Kommentar.
Formal hat er es geschafft. Christian Lindner hat einen Bundeshaushalt durchs Parlament gebracht, der erstmals nach 3 Ausnahmejahren wieder die Schuldenbremse des Grundgesetzes einhält. Doch dafür musste sich der FDP-Finanzminister bis zum Äußersten verbiegen. Denn ohne die Schulden, die er sich in diesem Jahr noch schnell hat genehmigen lassen, wäre das nicht möglich gewesen. Dabei geht es um immerhin 360 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren zusätzlich zum regulären Haushalt ausgegeben werden. Die Transparenz des Haushalts geht dabei zunehmend verloren, wie der Bundesrechnungshof zu Recht beklagt. Die Unionsparteien stimmen in diese Kritik ein und werfen Lindner vor, Rekordschuldenmacher zu sein. Doch das ist scheinheilig. Man kann nicht einerseits die Schulden beklagen und im nächsten Atemzug neue Ausgaben fordern, wie in der Debatte um die Strom- und Gaspreisbremse zu erleben war. CDU und CSU haben so lange von einer Winterlücke gesprochen, bis die Ampelkoalition einknickte und zusätzliche Entlastungen für Januar und Februar ankündigte. Entlastungen mögen aus Sicht von Bürgern und Wirtschaft gut klingen. Aber der Staat hat kein eigenes Geld. Er kann nur das Steuergeld verteilen, das er Bürgern und Unternehmen abnimmt. Das gilt letztlich auch für die Schuldenfinanzierung. Da zahlen wir halt in der Zukunft mehr, samt der fälligen Zinsen. Schon jetzt zeigt die vorsichtige Zinswende der Europäischen Zentralbank Wirkung. Lag die Zinslast im vergangenen Jahr noch bei 4 Milliarden Euro, sind im Bundeshaushalt dafür im kommenden Jahr 40 Milliarden eingeplant. Die Schulden von heute engen die Handlungsspielräume von morgen mehr und mehr ein. Wobei auffällt, dass die Ampelkoalition die Tilgung der Kredite aus den sogenannten Sondervermögen erstmal ganz weit nach hinten geschoben hat. Mit der Folge, dass unsere Kinder noch im Jahr 2060 den Doppelwumms von heute abfinanzieren müssen. Ist das gerecht? Es mag ja ganz vernünftig klingen, wenn Politiker sagen, für Investitionen in die Zukunft müsse man schon mal Schulden aufnehmen. Sei es für Investitionen in eine ordentliche Infrastruktur, Digitalisierung oder Klimaschutz. Die Erfahrungen der vergangenen Monate und auch der Haushaltswoche zeigen, am Ende macht die Politik vor allem Schulden, um Wohltaten zu verteilen. Damit aber wird eine Anspruchshaltung gefördert, die nicht nachhaltig ist. Und das sollte jeder wissen, der in der Krise nach dem Staat ruft.
Die Haushaltsplanung der Bundesregierung ist alles andere als solide, meint Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger in seinem Kommentar. Innenministerin Faeser will die Bedingungen für Einbürgerungen in Deutschland erleichtern. Danach sollen in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ein Elternteil seit 5 Jahren seinen rechtmäßigen, regelmäßigen Aufenthalt in Deutschland hat. Weitere Informationen hat Nina Amin.
Wie es ist, als Kind in Deutschland aufzuwachsen, ohne auf dem Papier Deutscher zu sein, beschreibt der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir so.
Ich schwätze besser Schwäbisch wie Türkisch und trotzdem war ich die ersten 18 Jahre meines Lebens in meinem Land, in dem Land, in dem ich das Licht der Welt erblickt habe, Ausländer. Macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Das führt nicht dazu, dass sie darüber Integration fördern, sondern sie signalisieren einem hier geborenen Kind, das ist nicht dein Land.
Künftig sollen Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ein Elternteil muss allerdings seit 5 Jahren hier einen rechtmäßigen Aufenthalt haben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser bestätigte am Rande eines Termins in Emden die geplanten Reformen. Wer schon viele Jahre in Deutschland mit Aufenthaltstitel lebt, kann schon nach 5 anstatt wie bisher nach 8 Jahren eingebürgert werden. Bei besonderen schulischen Leistungen oder ehrenamtlichen Engagement reichen dann schon 3 Jahre für einen deutschen Pass.
Wir sind ein vielfältiges Einwanderungsland in Deutschland. Und das sind wir nicht erst seit gestern, sondern das sind wir seit den 60er Jahren. Und diese Realität wollen wir abbilden in einem der modernsten Staatsangehörigkeitsrechte, die wir je hatten. Dabei wollen wir eben gerade den Menschen, die auch in den 60er Jahren zu uns gekommen sind, eine Chance geben für eine schnellere Einbürgerung.
Für ältere Einwanderinnen und Einwanderer soll deshalb eine Sonderregel gelten. Sie müssen nicht die sonst erforderlichen Deutschkenntnisse vorweisen. Der Union gehen die Reformen zu weit. Besonders, dass es künftig möglich sein soll, neben einer deutschen auch eine andere Staatsbürgerschaft zu besitzen, findet der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, problematisch.
Ja, die deutsche Staatsbürgerschaft oder jede Staatsbürgerschaft, das ist ja nicht einfach nur ein Blatt Papier. Das hat etwas mit Identifikation und Zusammenhalt zu tun. Daran sind auch aufenthaltsrechtliche, reiserechtliche, wirtschaftliche Konsequenzen geknüpft. Und deshalb glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man damit auch vorsichtig umgeht.
Migrantenorganisationen hingegen argumentieren, es sei eher integrationshemmend, wenn Menschen ihre bisherige Staatsbürgerschaft und damit verbundene Rechte in ihrer alten Heimat aufgeben müssen, um einen deutschen Pass zu bekommen. Boris Pistorius, Innenminister von Niedersachsen, hält es für längst überfällig, dass Deutschland sein Staatsbürgerrecht reformiert, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für die Kritik der Union hat der SPD-Politiker kein Verständnis.
Das ist nicht wirklich gut in einer Zeit, in der Deutschland dringend auf Einwanderung auf den Arbeitsmarkt angewiesen ist. Das schafft eine Stimmung, die unattraktiv macht. Und die Union ist gut beraten, sich zu überlegen, ob sie hier, wie soll ich sagen, weiter nach rechts ausschwenkt und Menschen damit eben auch durchaus stigmatisiert.
Das Gesetzesvorhaben ist laut Innenministerium noch in einer frühen Phase. Auch die Abstimmung zwischen den verschiedenen Ministerien steht noch aus.
Innenministerin Faeser will die Bedingungen für Einbürgerungen in Deutschland erleichtern. Aus Berlin war das ein Bericht von Nina Amin. Wir bleiben beim Thema Migration. Dass Italien Flüchtlingsschiffe zurückweist, das ist in der Vergangenheit leider schon oft passiert. Was aber passiert mit diesen Menschen, die an der Küste abgewiesen werden? Oft irren sie weiter auf der Suche nach einem sicheren Hafen. So geschehen wieder einmal Anfang des Monats. Damals ist Frankreich eingesprungen und hat erstmals, übrigens unter Protest der Regierung, einem in Italien abgewiesenen Rettungsschiff erlauben müssen, einen französischen Hafen anzulaufen. Das ist auch Thema heute beim Sondertreffen der EU-Innenminister. Frage an unseren Europakorrespondenten Stefan Überbach in Brüssel. Hat Rom damit nicht genau das provoziert, worüber wir seit Jahren sprechen, nämlich dass man nicht einem oder wenigen Ländern, Griechenland ist ja auch dabei, zumuten kann, alle ankommenden Flüchtlinge aufzunehmen?
Ich würde es vielleicht mal so sagen, mit ihrer harten Haltung macht die neue ultrarechte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni eine EU-weite Verständigung nicht gerade wahrscheinlicher, vorsichtig gesagt. Denn wenn Italien nun seine Häfen für Flüchtlingsschiffe dicht macht, sogar eine Seeblockade gegen Migranten verlangt, dann ist das Problem dadurch ja nicht weg. Die Zahlen steigen nun mal seit Wochen kontinuierlich an. Es wollen und es kommen auch wieder deutlich mehr Menschen in die Europäische Union, sei es auf Schlauchbooten über das Mittelmeer oder über die sogenannte Balkanroute. Laut EU-Kommission sind zum Beispiel allein über den Seeweg in diesem Jahr rund 90.000 Menschen in Europa gelandet. Das sind 50% mehr als 2021. Und angesichts dieser Zahlen ist dann auch wieder der Streit über die europäische Asylpolitik zurück. Er war vielleicht auch nie wirklich weg, sondern ist von anderen großen Krisen überlagert worden, vom Krieg Russlands in der Ukraine. Aber jetzt steht das Thema Migration dann doch wieder ganz weit oben auf der politischen Agenda. Und dazu hätte es, denke ich, die neue italienische Regierung und die lange Hängepartie um das Flüchtlingsschiff Ocean Viking überhaupt nicht gebraucht.
Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wie sehr hat denn das Verhältnis zwischen Frankreich und Italien belastet?
Ja, schon sehr. Das Verhältnis war früher deutlich besser. Frankreich hält es für schlicht indiskutabel, dass Italien keine Schiffe von privaten Seenotrettern mehr in seine Häfen lassen will. Sowas muss auf EU-Ebene besprochen werden, heißt es in Paris. Darum ja heute auch das Sondertreffen der Innenministerinnen und Minister. Italien wiederum sagt, ihr habt doch versprochen, uns Flüchtlinge abzunehmen, also bitteschön, dann tut das auch. Frankreich will jetzt aber nicht mehr aus Ärger über die Hardliner oder die Hardlinerin in Rom. Also wir erleben hier im Prinzip mal wieder die immer gleiche Debatte, die seit mindestens 2015 läuft. Es dreht sich alles im Kreis, nichts geht voran. Im Moment sieht die europäische Flüchtlingspolitik so aus, wenn man es böse formulieren will, dass man sich von Krise zu Krise hangelt oder besser gesagt von Schiff zu Schiff.
Also die anderen EU-Staaten, die nicht über Küsten verfügen, sind mittlerweile auch nicht bereit, sich an der Verteilung zu beteiligen.
Ja, da lässt sich kaum Bewegung absehen, würde ich sagen. Deutschland und rund ein Dutzend weiterer Staaten hatten sich ja im Sommer auf eine Art Solidaritätsmechanismus verständigt und wollten rund 10.000 Menschen aus sogenannten Ankunftsländern aufnehmen, also aus Griechenland, Italien oder Malta. Aber seitdem sind gerade mal 100 Asylsuchende tatsächlich umgesiedelt worden. Das ist, wenn ich richtig rechne, genau 1%. Und die Minister, die gefragt werden, woran das denn wohl liegt, die sagen, naja, alles schwierig, zu viel Bürokratie, die Verfahren brauchen einfach Zeit. Noch dazu ist Frankreich, ich habe es gesagt, gerade aus dem Kreis der Willigen ausgestiegen. Aber selbst wenn die Franzosen demnächst doch wieder mitmachen sollten, das grundlegende Problem ist nach wie vor, dass für eine ganze Reihe von Ländern, die vor allem im Osten der Europäischen Union liegen, Asylpolitik in erster Linie bedeutet, die Außengrenzen abzuriegeln, damit Flüchtlinge möglichst gar nicht erst nach Europa kommen. Aber die illegale Migration lässt sich nun mal ganz offensichtlich nicht zu 100% verhindern. Das heißt, es kommen Menschen und mit denen muss sich die EU beschäftigen.
Es gibt ja auch die legale Migration im Moment ganz heftig. Die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, die dürfen sich ja in der EU frei bewegen, müssen aber auch irgendwie versorgt werden. Wie wird das denn diskutiert?
Ja, das wird schon nochmal anders diskutiert. Da gibt es nach wie vor eine große Hilfsbereitschaft in sehr vielen europäischen Ländern, vor allem in Polen, wo ja die mit Abstand meisten Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen sind, oder auch in Tschechien. Aber es haben ja inzwischen doch wirklich sehr viele Menschen ihre Heimat verlassen. So viele, dass immer mehr Städte und Gemeinden im Westen der Ukraine an ihre Grenzen stoßen und nicht mehr wissen, wo und wie sie noch Neuankömmlinge unterbringen sollen. Auch in Deutschland ist das vermehrter Fall. Und mit der Verteilung ist das auch hier so eine Sache. Sie haben es gesagt, die Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen kein Visum. Sie können sich frei bewegen in der EU, sprich sie können gehen, wohin sie wollen. Und die Lage wird sich im Winter ganz sicher nochmal deutlich verschärfen. Und Migrationsexperten befürchten, dass Europa vor einem historischen Fluchtwinter steht.
Die EU-Innenminister beraten über die Flüchtlingssituation. Aus Brüssel war das Stefan Überbach. Sie hören SWR aktuell am Freitagabend, 18.24 Uhr. Wenn es das ist, was die Protestgruppe Letzte Generation erreichen wollte, dann hat sie es geschafft. Dass man über sie spricht, sich über die Aktionen aufregt, darüber streitet. Aus PR-Sicht ein Volltreffer. Ob es dem Kampf für die Rettung des Klimas hilft, sei mal dahingestellt, wenn die Aktivisten auf das Rollfeld des Berliner Flughafens eindringen und den Flugverkehr damit 2 Stunden am BER lahmlegen, so wie gestern. Mittlerweile wächst die Kritik an dieser Form des Aktivismus und das parteiübergreifend. Aus Berlin berichtet Karl-Dietrich Karl Meurer.
Eine Person mit orangener Warnweste zieht aufgeschnittenen Maschendrahtzaun auseinander. Zwei weitere, ebenfalls mit Warnwesten, schieben ein Fahrrad, schlüpfen durch die Öffnung auf das Gelände des Flughafens. Die Gruppe Letzte Generation hat den Auftakt ihrer Störaktion am Airport BER als Videoclip ins Netz gestellt. Versehen mit dem Kommentar: Ein wohlhabendes Prozent der Bevölkerung verursacht allein etwa die Hälfte der flugbedingten Emissionen. Am Tag danach stellen sich viele die Frage, war das Gelände nicht gut genug gesichert? Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, fordert Konsequenzen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Verantwortlichen beim Berliner Flughafen sich sehr genau jetzt noch einmal alle Sicherheitskonzepte anschauen, wie auch alle anderen Betreiber von Flughäfen in Deutschland.
Für die Überwachung der Flughäfen sind allerdings nicht die Airports zuständig, sondern die Bundespolizei, die wiederum dem Bundesinnenministerium zugeordnet ist. Müssen die Sicherheitskonzepte nachgeschärft werden? Von Ministeriumssprecher Maximilian Kall heißt es dazu wenig konkret.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden ja immer lageabhängig getroffen. Das heißt, wenn es Erkenntnisse für Gefährdungen gibt, werden Sicherheitsmaßnahmen immer verschärft.
Doch nicht nur Sicherheitsfragen werden diskutiert. Der Vorfall am BER befeuert auch die Debatte darüber, wie die Protestformen juristisch aufzuarbeiten sind, die die Klimakämpfer selbst als zivilen Ungehorsam bezeichnen. Mehrere Personen wurden nach der Störaktion am Flughafen zunächst festgenommen, zum Teil wieder freigelassen.
Es wird wegen verschiedener Straftatbestände ermittelt, unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, was eine ganz erhebliche Straftat ist.
Erläutert der Sprecher des Innenministeriums und betont gleichzeitig das verfassungsrechtlich geschützte Demonstrationsrecht, das garantiert, dass
jederzeit für den Klimaschutz und jedes andere Anliegen in Deutschland frei und ungehindert protestiert werden kann. Und die Grenze verfassungsrechtlich dort erreicht ist, wo Straftaten begangen werden. Und dort schreitet die Polizei ein.
Ich bin für die volle Härte des Gesetzes, twitterte beispielsweise Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP. Und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer von der SPD, sagte:
Es gibt Gesetze und der Staat wird entsprechend reagieren.
Politiker der meisten Parteien zeigen kein Verständnis für derartige Aktionen der Klimaradikalen, wie sie in der Presse genannt werden. Sie schadeten der Klimaschutzbewegung, befürchtet etwa Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen.
Ich frage mich manchmal auch, wenn ich selber 17 wäre, wo wäre ich da, wie würde ich da agieren? Gleichzeitig rate ich dazu, dass man seinen Verstand nicht ausschaltet. Ist es wirklich hilfreich, dass wir über Flughäfen und Blockaden diskutieren? Oder wäre es nicht besser, wenn wir über Klimaschutz diskutieren?
Das würden die Mitglieder der letzten Generation gern tun, und zwar direkt mit der Bundesregierung. Doch die, so heißt es zumindest auf dem Twitter-Account der Gruppe, verweigere das Gespräch.
Die Kritik an den Aktionen der Protestgruppe Letzte Generation wächst. Die hatte gestern den Flughafen BER für 2 Stunden lahmgelegt. Ein Bericht von Dietrich Karl Meurer aus Berlin war das. Er gehörte zu den großen deutschen Schriftstellern und Intellektuellen. Der Autor Hans Magnus Enzensberger ist gestern im Alter von 93 Jahren in München gestorben. Neben Günter Grass, Martin Walser, Uwe Jonsson und Heinrich Böll war der am 11. November 1929 in Kaufbeuren im Allgäu geborene Enzensberger einer der prägenden Autoren der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur. Kulturstaatsministerin Roth hat Enzensbergers überwältigendes Lebenswerk gewürdigt. Oliver Neuroth hat weitere Reaktionen gesammelt.
Für Bundespräsident Steinmeier gehörte Hans Magnus Enzensberger zu den großen prägenden Intellektuellen und Schriftstellern Deutschlands. Er habe sich nicht gescheut, auch die scheinbar so einfachen Fragen zu stellen, schrieb Steinmeier in einem Kondolenzbrief an Enzensbergers Witwe Katharina. Unerschöpfliche Originalität, überraschende Gedanken, Lust an Witz und Ironie seien die unverkennbare Signatur seiner Werke gewesen. Kulturstaatsministerin Roth sagte, Enzensberger hinterlasse ein überwältigendes Lebenswerk. Sie nannte ihn einen Solitär unter deutschen Dichtern und Denkern. Mit seinen Versen und kritischen Reflexionen habe er die Geschichte der Bundesrepublik begleitet. CDU-Chef Merz bezeichnete Enzensberger als einen der klügsten und streitbarsten Publizisten des 20. Jahrhunderts. Er sei ein kluger, unabhängiger Kopf gewesen und werde fehlen. Bayerns Wissenschaftsminister Blume erklärte, Enzensberger habe die geistige Landschaft der Bundesrepublik über Jahrzehnte geprägt. Hans-Magnus Enzensberger hatte sich immer wieder zu politischen Entwicklungen geäußert. 2003 war er einer der wenigen deutschen Intellektuellen, die den US-geführten Krieg im Irak verteidigten. Er kritisierte die EU, setzte sich für Migration ein und verurteilte die Verbindung von Geheimdiensten und Internetkonzernen. Die Rolle des Denunzianten hätten Millionen Überwachungskameras und Mobiltelefone übernommen, schrieb Enzensberger einmal.
Der Tod von Hans-Magnus Enzensberger ist natürlich auch Thema gleich in SWR Kultur aktuell ab 18:40 Uhr. Die Zeit jetzt 18:30 Uhr. Mein Name Gerhard Leitner.